Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, die handelt von einem Jungen, der in einem anderen Land lebte. Sein Name, der klingt für uns ungewöhnlich, aber dort in dem Land, wo er lebte, da war Ping ein schöner Name. Und in dem Land, da regierte ein kluger König. Der war aber schon alt geworden. Und er merkte, dass seine Kraft weniger wurde. Und weil er keine eigenen Kinder hatte, da wollte er unter den Jungs in seinem Reich denjenigen auswählen, der am besten geeignet war, um sein Nachfolger auf dem Thron zu werden. Alle Jungs, die gerne König werden wollten, durften in den Palast kommen. Und der Ping, der ging auch hin. Der König begrüßte die Jungs und dann erklärte er die Aufgabe. Er sagte: Ein König hat die Verantwortung für ein großes Land und ihr sollt zeigen, dass ihr euch um ein kleines Land kümmern könnt. Das kleinste Land, das ich mir denken kann, ist ein Blumentopf. Ich gebe heute jedem von euch eine Mischung aus verschiedenen Blumensamen mit. Die sollt ihr in einen Blumentopf reintun und euch gut darum kümmern. Die Ergebnisse, die will ich dann sehen. Zu Hause machte sich der Ping gleich an die Arbeit. Er nahm einen Blumentopf, legte unten große Steine rein, dann noch ein paar kleinere Steine, dann füllte er bis oben an den Rand gute, dunkle, nährstoffreiche Erde und er drückte die Samen rein. Dann suchte er einen hellen, warmen Platz und goss reichlich Wasser darüber. Und das machte er dann jeden Tag morgens und abends, dass er seinen Blumentopf goss. Nach einigen Tagen dachte sich der Ping, jetzt müssten doch mal grüne Halme aus der Erde herauswachsen. Aber es war noch nichts zu sehen. Und das blieb auch so, nachdem noch mehr Tage und Wochen vergangen waren. Und schließlich war der Tag gekommen, an dem die Jungs mit ihren Blumentöpfen wieder im Palast beim König erscheinen sollten. Der Ping sagte zu seinem Vater: Ich werde nicht in den Palast gehen. Ich muss mich ja nur schämen, weil ich keine Blumen vorzeigen kann. Aber der Vater sagte: Ping, du musst dich nicht schämen, denn du hast dir alle Mühe gegeben. Du hast es so gut gemacht, wie du nur konntest. Das kannst du dem König sagen. Du musst dich nicht schämen. Ich werde dich begleiten. Und der Ping ging mit seinem Vater in den Palast. Der Thronsaal war ein richtiges Blumenmeer. Alle Jungs hatten prächtige Blumen mitgebracht. Und da war ein wunderbarer, süßer Duft im Raum. Der König ging herum und er lobte die Jungs für die schönen Blumen, die sie mitgebracht hatten. Zum Schluss blieb er beim Ping stehen und sagte mit seiner kräftigen Stimme, so dass alle im Saal es hören konnten: Und warum bringst du nur einen Blumentopf mit Erde mit? Oh, ich sage euch, jetzt musste der Ping seinen ganzen Mut zusammennehmen. Er sagte: Majestät, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe gute, nährstoffreiche Erde genommen und ich habe für einen warmen Platz gesorgt und immer darauf geachtet, dass die Erde feucht bleibt. Und trotzdem ist nichts gewachsen. Bitte, Majestät, glauben Sie mir doch. Und der König sagte: Ja, mein Junge, ich glaube dir. Denn alle Samen, die ich ausgeteilt hatte, waren keimunfähig. Da konnte nichts draus wachsen, denn ich hatte sie in kochendes Wasser gelegt. Sie waren kaputt. Und alle Jungs, die Blumen mitgebracht haben, die haben geschummelt. Die haben auch gemerkt, dass nichts wächst und haben dann einfach andere Samen genommen. Aber das sollten sie ja nicht. Und der König sagte: Du bist der Einzige, der aufrichtig zu mir war. Und diese Eigenschaften soll der neue König haben. Er soll aufrichtig und mutig sein. Du wirst mein Nachfolger werden. Das war eure Geschichte. Ihr dürft wieder auf eure Plätze gehen. Ihr Lieben, es ist gut, dass wir heute mal wieder Abstand gewinnen von unseren Alltagsbeschäftigungen. Während der Woche drehen sich viele unserer Aktivitäten rund um unsere Versorgung und um unser Wohlergehen. Das Geld wird verdient, die Nahrungsmittel werden herbeigeschleppt, der Wohnraum wird gepflegt, gestaltet und ausgestattet, so wie es unseren Bedürfnissen entspricht. Bei mir zu Hause ist es ja nicht anders. Neues Brennholz ist bereits gelagert, weil wir nicht frieren möchten, wenn der nächste Kälteeinbruch kommt. Und in der Familie werden gerne Kataloge und Prospekte durchgeblättert und auch das Internet durchsucht nach interessanten Konsumprodukten. Neue Anschaffungen werden mit Begeisterung geplant und natürlich vor allem der nächste Urlaub. Und hin und wieder ist auch ein Gespräch mit dem Ehepartner fällig über die finanzielle Sicherheit im Alter. Zu allen Zeiten versuchten Menschen, ihren Besitz zu vermehren, um dann sorgenfrei davon leben zu können. Wem würde das nicht gefallen? Als Jesus von einem Mann aufgefordert wird, ihm in einem Erbstreit zu seinem Vorteil zu verhelfen, ergreift Jesus die Gelegenheit, um über Reichtum und Gewinnstreben aus der Sicht Gottes zu sprechen. Er erzählt das Gleichnis vom reichen Bauern. Der Bibeltext zur Predigt steht in Lukas Kapitel 12, Verse 13 bis 21. Die Carolina liest den Text für uns. Lukas Kapitel 12, ab Vers 13.
Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihm: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht Reiches für Gott.
Viele Menschen sind um Jesus versammelt. Sie sind beeindruckt von seinen machtvollen Worten, mit denen er das Reich Gottes beschreibt. Da ruft ein Mann aus der Menge heraus: Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Dieser Mann wagt es, wegen seiner Erbschaftsangelegenheit die Verkündigung Jesu zu unterbrechen. Will er Jesus etwa nötigen, für ihn einzugreifen, weil er die Sache nun öffentlich gemacht hat, weil nun die Blicke der Leute auf Jesus gerichtet sind und alle gespannt darauf warten, was Jesus tun wird? Glaubt der Mann womöglich, Jesus müsse ihm zu seinem Vorteil verhelfen, um vor der Volksmenge seine Vollmacht als Sohn Gottes unter Beweis zu stellen? Jesus erwidert: Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Die Erbfolge war im mosaischen Gesetz geregelt. Und zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen gab es auch damals schon Gerichte. Ein funktionierendes Rechtssystem ist eine von Gott gewollte Einrichtung. Auf diese Möglichkeit verweist Jesus den Mann. Jesus erkennt, was der Mann nötiger braucht als die Vermehrung seines irdischen Besitzes. Er möchte ihm lieber dort weiterhelfen, wo der wahre Mangel besteht. Er möchte den Blick des Mannes und auch den der anderen Zuhörer auf solche Reichtümer lenken, die Ewigkeitswert haben. Deshalb erzählt er das Gleichnis vom reichen Bauern. Der reiche Bauer steht bei den Bürgern an seinem Wohnort in einem hohen Ansehen. Er gilt als fleißig und kompetent in seinem Beruf. Er versteht es, seinen landwirtschaftlichen Betrieb gut zu organisieren und die Knechte und Tagelöhner richtig anzuleiten. Er gehört zu den Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Schon von Geburt an war er begünstigt, hatte vom Vater und vom Großvater wertvolles Fachwissen übernommen, sowie auch den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Chancen und Möglichkeiten im Leben sind nicht gleichmäßig verteilt. Für manchen Säugling steht schon fest, welche Eliteschulen er später einmal besuchen wird. Andere Kinder hingegen können kaum etwas lernen, weil ihre Eltern arm sind und die Arbeitskraft der Kinder gebraucht wird. Wer kann es sich schon aussuchen, in welches politische, soziale oder religiöse System er hineingeboren wird? In meiner Kindheit und Teenagerzeit nahmen meine Eltern mich einige Male mit in die DDR, um dort Verwandte zu besuchen. Ich merkte schnell, dass die Autos dort anders aussahen, dass es bei meiner Tante keinen Orangensaft zu trinken gab und dass meine Cousine neidisch auf mein pinkfarbenes Sweatshirt war. Weil ich Konsumprodukte haben konnte, die meine Cousine nicht hatte, fühlte ich mich ihr überlegen. Aber war es denn mein Verdienst, dass ich auf der Westseite Deutschlands leben konnte, in einem demokratischen Land mit freier Marktwirtschaft und vielen Rechten und Freiheiten für den einzelnen Bürger? Und hatte meine Cousine es denn verschuldet, unter einem Regime leben zu können, unter einem Regime leben zu müssen, das seine Bürger unterdrückte und einschränkte? Kann es sein, dass Bildung, Besitz und ein gehobener Lebensstandard die Gefahr mit sich bringen, überheblich zu werden, sich dem anderen gegenüber, der weniger hat, überlegen zu fühlen? Durch gute Ernten hat der Bauer nun Überfluss. Er überlegt, wie er seinen Reichtum sichern und für sein Wohlergehen nutzen kann. Es ist für ihn selbstverständlich, dass der Gewinn, den er mit seinen Feldern und seiner Arbeit erwirtschaftet hat, ihm alleine zusteht. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich mein erstes eigenes Einkommen hatte. Da konnte ich mir mit einem Mal mehr materielle Wünsche erfüllen als jemals zuvor. Ich ging gerne in verschiedenen Städten auf Einkaufstour, auch für gutes Essen in Restaurants und für Ausflüge gab ich das Geld gerne aus. Mein Einkommen teilte ich mir so ein, dass es bis zum nächsten Zahlungseingang ausgegeben war. Und das Schöne war, mit dieser ich-bezogenen Lebensweise fiel ich bei meinen Arbeitskolleginnen und bei meinen Bekannten nicht einmal unangenehm auf. Denn es gilt als erstrebenswert, sich viel leisten zu können und reichlich mit Konsumgütern ausgestattet zu sein. Genau wie der reiche Bauer hatte ich kein Bewusstsein dafür, Haushalter Gottes zu sein. Alles, was ich hatte, stand mir zu und diente meinem Wohlergehen. Der Bauer möchte sein Leben genießen, essen, trinken und fröhlich sein. Das hört sich an wie ein Dauerurlaub auf dem Kreuzfahrtschiff. 5 ausgiebige Mahlzeiten am Tag, dazwischen Wellnessbehandlungen und Entspannung auf dem Sonnendeck. Abends dann Geselligkeit und Vergnügen bei Musik, Tanz und Spiel. Fürsorge und Verantwortung für die Mitmenschen sind nicht Teil seiner Überlegungen. Es kümmert ihn auch nicht, wo die Tagelöhner, die bisher für ihn gearbeitet hatten, nun ihr Brot verdienen sollten. Freuden und Segnungen, die aus der Hinwendung zum Mitmenschen kommen, sucht er nicht. Aber wie schön ist es doch, wenn ein notleidender Mensch Gott loben und danken kann, weil ihm durch ein mitfühlendes Herz Hilfe zuteil wurde. Gott gebraucht Menschen, um die Gebete Notleidender zu erhören. Die Forderung des Gesetzes, großzügig und mildtätig zu den Armen zu sein, ist dem Bauern bekannt. Aber vielleicht kennt er ja keine hilfsbedürftigen Personen? Das glaube ich nicht, denn Arme, Alte, Kranke und Behinderte sieht man überall in den Ortschaften. Und wer auf dem Marktplatz unterwegs ist, hört dort die Neuigkeiten aus der Umgebung. Oft wird über das Schicksal von Witwen und Waisen gesprochen. Wer das alles jedoch nicht so mitbekommen möchte, findet sicher Strategien, um sich abzuschirmen. Eine gute Möglichkeit heutzutage, sich von der Außenwelt abzuschirmen, ist es, sich Kopfhörer aufzusetzen und Musik oder etwas anderes anzuhören. Und genau das wollte ich auf einer Zugfahrt von Chemnitz nach Würzburg auch tun. Ich hatte auf meinem MP3-Player einige Vorträge gespeichert und freute mich schon darauf, sie mir anzuhören. In dem überfüllten Zug fand ich dann jedoch nur einen Sitzplatz in einer Vierersitzgruppe mit einem Tisch in der Mitte. Dort saß bereits eine junge Frau mit ihren beiden kleinen Töchtern. Es dauerte nicht lange, da wollte die 6-jährige Elisabeth, neben der ich saß, eine Geschichte von mir hören. Mir fiel etwas ein, wo sie mitmachen und Fragen beantworten konnte. Nach einer Weile hatte dann ihre jüngere Schwester, Marie, Durst und die Mutti stellte fest, dass die Trinkflasche schon leer war. Gerne nahm sie mein Angebot an und füllte aus meiner vollen Mineralwasserflasche einen halben Liter Wasser in ihre Trinkflasche. Als die beiden Mädchen dann mit ihren Spielsachen und Malbüchern beschäftigt waren, konnte ich mich mit der jungen Frau gut über verschiedene Themen unterhalten. Ich interessierte mich auch für die Entwicklung der 6-jährigen Elisabeth, die eine Frühgeburt mit einem geringen Geburtsgewicht gewesen war. Danach hörte die junge Frau auch mir gerne zu, als ich ihr den Teil einer Predigt erzählte und ihr den Sabbat erklärte. Kurz bevor unsere Wege sich in Hof wieder trennten, weil ich umsteigen musste, wollte Elisabeth die Geschichte noch einmal hören. Die Zeit reichte gerade noch dafür aus. Beim Abschied übergab ich der jungen Frau ein Gutscheinheft mit einer Nimm-Jesus-Karte. Sie freute sich darüber und nahm es gern. Auf der nächsten Teilstrecke meiner Reise war der Zug nicht mehr so voll und ich hatte 2 Plätze für mich alleine. So habe ich es ja auch am liebsten, ehrlich gesagt. Gleich nach der Fahrscheinkontrolle wollte ich den MP3-Player herausholen und die Vorträge anhören. Aber dann, oh nein, warum muss es eigentlich immer mich treffen? Da setzte sich ein Mann vor mich, der unangenehm roch. Wie sollte ich denn da die Zugfahrt genießen? Mein erster Gedanke war, den Rucksack nehmen und einen anderen Platz suchen. Das hätte Jesus bestimmt nicht gemacht. Also blieb ich. Und nun geschah, was ich schon befürchtet hatte. Der Mann wurde beim Schwarzfahren erwischt. Und ich musste das peinliche Gespräch zwischen dem Zugbegleiter und dem Mann mit anhören. Der Mann konnte seine Fahrkarte und auch das Bußgeld für das Schwarzfahren nicht bezahlen. Er musste sich ausweisen und erhielt dann eine Zahlungsaufforderung mit einem Überweisungsschein. Nachdem diese Formalitäten erledigt waren, ging der Zugbegleiter weiter. Ich beugte mich über die Lehne, schaute den Mann an und begann ein Gespräch. Ich wollte herausfinden, ob ich etwas für ihn tun könnte. Ich überlegte auch, was Gott wohl von mir erwartete. Da der Mann kein Geld hatte, schenkte ich ihm 5 Euro für ein Mittagessen. Dann fiel mir ein, dass ich noch Proviant bei mir hatte, und ich bot ihm auch ein Vollkornbrötchen an. Das wollte er jedoch nicht haben. Also konnte der Hunger wohl nicht so groß gewesen sein. Nun überlegte ich, ob es ein Fehler gewesen war, ihm Geld zu geben. Vielleicht würde er sich ja Zigaretten davon kaufen oder Alkohol. Klüger wäre es sicher gewesen, erst einmal den Test mit dem Vollkornbrötchen zu machen. Als der Mann den Zug verlassen musste, hatte ich ihm den Sabbat nicht erklärt und ich gab ihm auch keine Schriften mit auf den Weg. Aber hoffentlich das Gefühl, von einem Mitmenschen wahrgenommen worden zu sein, von jemandem, der sich für ihn und seine Situation interessiert hatte. In dem Gespräch hatte ich auch erfahren, dass der Mann unter Betreuung steht. Da wusste ich dann, dass jemand für ihn zuständig ist, auch für das Problem mit dem Bußgeld Bescheid. Nachdem der Mann den Zug verlassen hatte, holte ich meinen MP3-Player heraus, lehnte mich gemütlich zurück und hörte ungestört die Vorträge an. Wie gut, dass Gott auch an meine Bedürfnisse denkt. Gott erachtet uns für wert, Haushalter geistiger, geistlicher und materieller Gnadengaben zu sein. Gottes Segnungen und Gaben sind für mich auch wie eine üppig blühende Blumenwiese vor meinem Haus. Wäre es denn recht, andere Menschen daran zu hindern, sich auch an den Farben und Düften zu erfreuen und ihnen die heilenden Kräuter vorzuenthalten, die dort im Überfluss wuchern? Der reiche Bauer ist von der Planung seines sorgenfreien Ruhestandes ganz in Anspruch genommen. Da erfährt er, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat. Ob er sich gerne noch etwas Lebenszeit hinzugekauft hätte, wenn dies möglich gewesen wäre? Es war ihm nicht vergönnt, seinen Reichtum selbst auszugeben. Ob ihn in den letzten Augenblicken seines Lebens der Gedanke sehr quälte, dass nun andere von seinem angehäuften Reichtum profitieren würden? Die Worte, die Gott zu ihm spricht, bedeuten auch: So wie du denkst und handelst, passt du nicht in die Familie Gottes. Wahre Werte hast du nie gekannt. Himmlische Schätze konntest du nicht entdecken, weil dein Blick nur auf irdische Freuden gerichtet war. Wie deprimierend muss es doch sein, auf ein Leben ohne Gott zurückzublicken und ohne Hoffnung auf das ewige Leben die letzten Atemzüge zu tun. Ich denke gern an eine Glaubensschwester, die noch kurz vor ihrem Tod in der Bibel las und für ihre Kinder und für die Gemeinde betete. Und einer ihrer Söhne, den ich persönlich kenne, hat noch nach ihrem Tod den Weg in die Gemeinde gefunden. Welch ein Segen ist es doch, am Ende des Lebens mit Frieden erfüllt und in der Zuversicht auf die Begegnung mit dem Erlöser die Augen zu schließen. Mit dem Gleichnis vom reichen Bauern macht Jesus Mut, nach den wahren Werten zu streben. Seine Botschaft für uns lautet: Ihr seid reich in Gott. Amen.